SRF 1.
SRF 1.
Willkommen beim Zwischenhalt hier auf SRF 1, Marietta Tomaschitt am Mikrofon. Aus der Fachredaktion Religion SRF hören wir jetzt vom Adolf Kolping, seinem Lebenswerk, und es gibt Neues vom König Herodes. Ausgrabungen zu Israel und neueste Forschungen zeichnen nämlich ein neues Bild vom antiken Herrscher. Am kurz vor der 7. läutet die Glocke von der reformierten Friedenskirche zu Bern den Sonntag ein. Weltweit feiern die Katholiken heute den 200. Geburtstag vom Arbeiterpriester Adolf Kolping. Denn das Kolping-Werk und die Kolping-Familie, die er gegründet hat, sind bis heute lebendig. Judith Hardegger erzählt, was alles hinter dem Namen Kolping steckt.
Sein erster Gesellenverein hat der junge Priester Adolf Kolping mit nur gerade 7 Mann gegründet. Ein halbes Jahr später hat der Verein aber schon über 500 Mitglieder gehabt. Und die Idee hat sich schnell auch in anderen Städten verbreitet. Bis zum Kolping seinem Tod im Jahr 1865 sind ganze 418 Vereine entstanden. Der Wahnsinnserfolg hat mit den damaligen Zeitumständen zu tun. Es ist die Zeit der Industrialisierung und die hat das Leben der Handwerksgesellen extrem verändert. Früher sind sie in die Familie von ihrem Meister integriert gewesen. Jetzt aber haben sie als Fabrik- und Wanderarbeiter sich ganz allein müssen zurechtfinden und das hat oft zu einem Menschen unwürdigen Dasein geführt. Adolf Kolping hat diese Art von Gesellenleben aus eigener Erfahrung gekannt. Als Sohn eines einfachen Schäfer ist er nach der Volksschule in eine Schuhmacherlehre geschickt worden und hat ein paar Jahre in verschiedenen Werkstätten gearbeitet. Erst dank der Unterstützung von Wohltätern hat er das Abitur nachholen und Theologie studieren. Und als junger Priester hat er sich dann für die Verbreitung der Gesellenvereine stark gemacht. Denn diese Vereine haben sich um Unterkünfte und Krankenversorgung, aber auch um Ausbildung der jungen Handwerksgesellen gekümmert. Der Adolf Kolping war ein sehr umtriebiger Mensch, wie der Bernhard Burger, der Geschäftsführer von Kolping Schweiz, zu berichten weiss.
Was ihn eigentlich bezeichnet, er war nicht irgendein Visionär und ist angekommen und hat ein Buch geschrieben, sondern er war ein Praktiker. Und es war auch für ihn sehr, sehr wichtig, dass man konkret etwas macht und nicht irgendwelche Visionen verbreitet in der Hoffnung, dass irgendjemand die dann aufnimmt.
Besonders viel Wert hat Adolf Kolping auf Bildung gelegt. Und zwar nicht nur auf berufliche Bildung, sondern es ist ihm um den ganzen Menschen gegangen. Nicht nur um sein Wissen, sondern auch um seinen Charakter. Dann, so der Bernhard Burger.
Für ihn war das Ziel, dass einfach mündige Bürger sind im Staat, in der Gesellschaft, in den Kirchen und in der Familie.
Stichwort Familie. Sie ist für Adolf Kolping der Dreh- und Angelpunkt vom einzelnen Mensch und damit von der ganzen Gesellschaft. Und dieser Gedanke zieht sich bis heute durch im Kolpingwerk. Das Kolpingwerk ist mittlerweile ein internationales Sozialwerk mit etwa 400'000 Mitgliedern in 60 Ländern. Aber die kleinste Organisationseinheit ist immer noch die Kolping-Familie.
Wenn wir es Kolping-Familie nennen, dann meinen wir damit einfach, dass wir eine familienhafte Gemeinschaft sind. Dass dort innen in dieser Gemeinschaft eigentlich auch sehr Platz haben für alles. Also nicht nur jetzt für das rauschende Fest, sondern auch, wenn es einem vielleicht ein bisschen schlechter geht. Und dass man füreinander schaut und füreinander sorgt.
Das Kolpingwerk feiert in diesen Tagen den 200. Geburtstag von ihrem Gründervater. Vieles hat sich in der Zwischenzeit verändert. Gesellschaftlich, politisch und sozial. Die Kerngedanken vom Sozialreformer Adolf Kolping sind aber heute so aktuell wie damals.
König Herodes der Grosse, alle Jahre wieder, gehört man in der Adventszeit vom Kindermord von Bethlehem. Den soll der König Herodes befohlen haben, und zwar aus Angst vor einem neuen König, vor dem Jesus. Das schlechte Image ist hängen geblieben am Herodes, auch weil seine Nachfolger, die auch alle Herodes geheissen haben, nicht wirklich Friedensfürsten gewesen sind. Neue Ausgrabungen in Israel und neue Bücher, wie das vom Ernst Baltrusch zeichnet, aber ein besseres Bild vom Herodes. Als Freund von Rom hat der Herodes auch Arbeit und Innovationen ins Heilige Land gebracht. Bauwerk von ihm kann man bis heute bewundern. Judith Wipfler hat mit dem deutschen Forscher Ernst Baltrusch zu Berlin geredet.
Bei Herodes dem Großen könnte man sagen, er boomt. Eine Ausstellung im Israel-Museum in Jerusalem hat so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie. Es erscheinen Bücher, so wie Ihres, Ernst Baltrusch. Wie erklären Sie sich diese neue Faszination für Herodes den Großen?
Die Gestalt des Herodes lebt sicherlich von diesem Spannungsverhältnis, einerseits eine mystische Figur zu sein, die in der Geburtsgeschichte Jesu eine solche zentrale Rolle spielt. Und andererseits haben wir aber auch sehr viele historische Zeugnisse über ihn, nämlich Flavius Josephus, die Bauten. Das macht ihn lebendig. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen der mystischen Figur und der historischen Figur, das macht die Faszination aus.
Vielleicht liegt es aber auch an der gruseligen Nachgeschichte und an den vielen Geschichten, die über Herodes oft 50 bis 100 Jahre nach seinem Tod noch erzählt und teilweise auch erfunden wurden. Kann es auch daran liegen, dass er so ein Bösewicht in der Geschichte war?
Er war ja eigentlich so ein Bösewicht nicht, jedenfalls nicht so, wie Matthäus ihn da schildert, dass er die Kinder, die unter Zweijährigen hat, umbringen lassen. Er ist deswegen gewählt worden von Matthäus, weil er wahrscheinlich nicht zimperlich war. Und die Leser von Matthäus, die haben ja 100 Jahre später gelebt, die haben sofort diese Geschichte verstanden. Herodes hatte diesen schlechten Ruf. Trotzdem ist natürlich diese Kindermordgeschichte erfunden, um diese Geburt Jesu in ein besonderes Licht zu rücken. Und wer wäre geeigneter, die Mütter zum Weinen zu bringen, wenn nicht ein Herrscher, der unter den Juden sehr schlecht angesehen war?
Jetzt hat er ja tatsächlich Kinder umgebracht, nämlich seine eigenen. Zwei seiner 6 Söhne, die waren dann schon nicht mehr Kinder. Da ging es schon wieder um Politik bei diesen Morden.
Ja, er hat seine eigenen Söhne töten lassen, weil sie in dem Herrschaftsgefüge ein größeres Wort mitreden wollten, als er ihnen das zugestehen wollte. Das sind natürlich Morde, die nicht zu entschuldigen sind, aber zu erklären sind aus dem ganz diffizilen Herrschaftsaufbau, den Herodes eingerichtet hat.
Es war eine lange Regierungszeit, fast 4 Jahrzehnte war Herodes der Große dort an der Macht. Und er hat sich tatsächlich, stammend aus Idumäa, das ist von Jerusalem aus gesehen unten links, hat er sich da hinaufgearbeitet bis zum dritten Mann in diesem Imperium Romanum. Also nach Augustus selber und seinem Freund Agrippa zum dritten Mann im Staat aus dieser kleinen Provinz. Wie hat er das eigentlich gemacht?
Die Region hat immer für die Römer eine Schwierigkeit gebracht, sie unter Kontrolle zu bringen. Und wenn es jemandem gelang, das zu tun, also diese Region beherrschbar zu machen, dann war das natürlich etwas, was die Römer sehr honoriert haben. Das heißt, die gesamte Region mit dieser multiethnischen, multireligiösen Bevölkerung beherrschbar zu machen, ohne dass die Römer selbst dafür etwas einsetzen mussten. An Personal, an Soldaten, das hat Herodes gemacht im Auftrage der Römer. Das hat ihm die Bedeutung gebracht, die er erreicht hat.
Also für die hohe Loyalität, die Herodes der Große dem römischen Imperium gegenüber sein ganzes Leben lang walten hat lassen, hat er quasi das Stück Autonomie gekriegt für seine Herrschaft.
Genau so ist es. Das ist der Lohn gewesen, dass Herodes so unbedingt loyal, er hat nie antirömisch agiert, hat immer dem Römischen den Vorrang vor allen anderen Fragen gelassen. Das war die Herrschaftskonzeption, eine für 2 Jahrzehnte mindestens sehr erfolgreiche Konzeption für die Region, die davon auch profitiert hat und auch für die Juden im ganzen Imperium Romanum. Und diese Frucht dieser Freundschaft, die hat auch über Herodes Tod weit nachgewirkt.
Der Name Herodes, den kennt fast jeder, auch wenn man nicht so genau vielleicht noch weiß, ob das nun Herodes der Große, der Herodes Antipas oder einer der vielen anderen war. Und dieser Name ist bis jetzt sehr negativ im Gedächtnis. Das ging die Jahrhunderte durch, im Mittelalter, in der Neuzeit, in den Gemälden, in Theaterstücken, in Opern, überall ist das der Bösewicht. Sie, Ernst Baltrusch, haben sich jetzt Mühe gegeben, das etwas differenzierter zu betrachten. Aber woher kommt das eigentlich, diese starke Nachgeschichte?
Also dieses Bild, so schlimm ist, das ist sicherlich Matthäus' Verdienst, in Anführungsstrichen. Aber auch die restliche Überlieferung hat an diesem Bild mitgearbeitet. Augustus soll gesagt haben, es ist besser, das Schwein des Herodes zu sein, als der Sohn des Herodes. Und was wirklich herausragend von ihm als Leistung erscheint, das sind die Bauten. Und deswegen ist natürlich die Ausstellung in Jerusalem so hervorragend, weil sie ihn ohne irgendwelche negativen Begleiterscheinungen präsentiert in seinen prächtigen Anlagen. Die Archäologen sind immer begeistert von dem, was sie ausgegraben haben, weil er es so prachtvoll, aber auch so modern gemacht hat in der damaligen Zeit. Er hat höchste Bautechnik nach Palästina geholt. Er hat das im Dienste natürlich seiner Herrschaftsaufgaben gemacht. Das ist eigentlich das, was zeigt, dass er nicht nur ein grausamer, selbstsüchtiger, kindermordender Tyrann war.
Thank you.
Das ist die Sendung «Zwischenalt» am Samstagabend hier bei SRF 1. Und zum Schluss läuten wir wie immer den Sonntag ein. Und das Glockengeläut kommt heute von der Friedenskirche, von der reformierten Friedenskirche in Bern. Noch zumindest im Ersten Weltkrieg 1917 hat man auf dem Feilihubel im Mattenhofquartier mit dem Bau von der Friedenskirche angefangen und im Juni das Jahr darauf war dann die Grundsteinlegung gewesen. Schliesslich ist dann am 21. November 1920 die feierliche Einweihung von dem neuen klassizistischen Sakralbau über die Bühne gegangen. Und trotz der 800 Sitzplätze war die Kirche völlig überfüllt und es ist ganz klar auf die Bedeutung vom Namen hingewiesen worden, nämlich Friedenskirche ward das Gotteshaus genannt zur Erinnerung daran, dass unser Land und Volk eine Friedensinsel war und blieb in Branden und Wogen des Weltkrieges. 14 Tage vor der grossen Einweihung haben dann auch die ganz grosse Stunde für die Schulkinder geschlagen. Vor ein paar tausend Zuschauern haben sie die drei Glocken dürfen in 46 Meter hohen Turm aufziehen. Zwei Jahre später ist dann noch eine vierte dazugekommen, die kleinste. Und auf der kann man lesen, Jesus Christus in Ewigkeit. vierstimmigen Glüt von der reformierten Friedenskirche im Mattenhof Quartier von Bern haben mit den Glocken der Heimat den morgigen Sonntag, den 8. Dezember, eingeläutet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.